Agravis, der Podcast. Gemeinsam stark.
Moin an euch da draußen. Ich bin Friedrich Holz. Und nachdem wir in den letzten Folgen über den Getreide- und Ölsaatenmarkt gesprochen haben, gucken wir heute bereits etwas weiter und widmen uns gleich dem Raps. Für Unterstützung zu diesem Thema sorgen heute meine Gäste Stefan Bobbert und Eckart Seemann. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, wo kommt ihr her, was macht ihr genau? Stefan, da können wir gerne mit dir anfangen.
Ja, ich komme aus der Region Agravis Westfalen-Hessen, bin im Bereich Außendienst und Pflanzenbau tätig.
Eckart, mit dir haben wir ja schon auch einen Podcast Erfahrenen, aber gerne auch von dir ein, zwei Worte. Wo kommst du her? Was machst du eigentlich bei uns in der Firma?
Ansässig, sage ich mal, südlich Hannovers, einer starken Ackerbauregion, und bis Stefan Bobbert runter, bis nach Warburg, darf ich Pflanzenbauberatung machen und bin halt bekennender Rapsanbauer und kann denn heute versuchen, ein paar Worte noch dazu zu sagen.
Eckart, mit dir würde ich aber auch gerne gleich anfangen, denn ich sag mal, wenn wir heute über Raps sprechen wollen, können wir zurückblicken auch auf die Saison 22/23. Wie sah denn die Aussaat letztes Jahr aus? Was hast du an Erfahrungen mitgenommen? Wie waren die Bedingungen vor Ort? Und wie ist denn der Raps, den wir quasi jetzt gerade ernten, überhaupt in die Saison gestartet?
Wenn ich einen Blick aus dem Fenster mache oder den Fuß vor die Tür setze, dann würde ich sagen, letztes Jahr war es zu 200% anders als dieses Jahr. Letztes Jahr hatten wir hohe Temperaturen, haben Staub gehabt, Boden, der kaum noch zu bearbeiten war. Momentan haben wir gerade das Gefühl, das Bild kehrt sich komplett um. Also wir haben weit und breit über ganz Deutschland Niederschläge. Die Ernte stockt und ich sag mal, für die kommende Rapsaussaat mag das eher positiv laufen. Die vergangene Rapsaussaat, ja, wie hat die stattgefunden? Oftmals mit der Frage, sehen wir überhaupt Raps aus? Es gab Betriebe, die erst im September entscheiden konnten mit dann gefallenen Niederschlägen, also sehr, sehr spät in den Rapsanbau eingestiegen. Und viele haben gesagt, na, wir sehen den Raps aus, wir machen so eine Aussaat auf gut Glück. Irgendwann wird schon Regen kommen, wenn er denn da liegt, dann braucht er nur ein paar Tropfen, dass er ans Wachsen kommt. Das war natürlich letztes Jahr angetriggert durch die Preise, ne? Wir hatten letztes Jahr eine Hochpreisphase zur Rapsaussaat. Wir hatten eine bombastische Ernte hinter uns und diese beiden Faktoren, super Ernte, gute Marktaussichten, gute Marktleistung, die haben auch die Rapsanbaufläche getrieben und haben sie auch mal wieder deutlich nach vorne gebracht, sodass wir ja fast bei 1,2 Millionen Hektar Raps angekommen sind, 1,15 irgendwie so um die Kante. Also eine starke Rapsanbaufläche draußen, aber mit einem ganz schwierigen Start. Wir hatten teilweise Flächen, wo der Feldaufgang sich bis Oktober hinzog, wo gar nichts in Tritt gekommen ist.
Ja, du sprichst schon davon, schwierige Bedingungen zum Start. Ich selber kann aus der Erfahrung sprechen, in den Sand gelegt, in die Asche reingelegt, in der Hoffnung, dass dann ja Niederschläge kommen. Nun hatten wir aber das Glück, dass der Herbst uns dann auch ein bisschen geholfen hat. Wir hatten auch relativ lange Vegetation. Stefan, wie kannst du denn beurteilen, wie ist denn der Raps dann auch durch den Herbst in den Winter gegangen? War er denn stark genug oder hat es sich wirklich durchgezogen, dass die späte Aussaat, die schlechte Jugendentwicklung da schon Probleme gemacht hat?
Ja, der Raps hat sich über Winter extrem gut entwickelt. Wir hatten sicherlich die Situation, dass der Rapsass hauptsächlich im Oktober ins Wachsen kam, so häufig erst ab Mitte Oktober. Dann hatten wir so eine tatsächliche Winterruhe, hatten wir gar nicht, weil du mal von der Winterruhe sprichst, das kennen wir eigentlich aus anderen Jahren, sodass irgendwann eine Winterruhe dann wirklich kommt. Wir hatten irgendwo zwischen 7. und 10. Dezember zweistellige Minusgrade für einige Tage nur. Danach hat der Raps wieder völlig normal weitergewachsen bis weit in den Januar rein. Und ja, letztendlich war der Raps dann zum Frühjahr hin, hatte seine 6 Blätter gebildet. Wir haben selbst Saaten dabei hier in der Region um den 10. Oktober noch. Und wir haben da Fotos ab und zu von gemacht. Und man war immer wieder erstaunt, dass so ein Raps, der auch im Oktober dann eigentlich ja nahezu zum Wasser dann hin gedrillt worden war, dass er sich so stark entwickeln konnte. Also haben wir eine relativ normal entwickelte Rapsbestände draußen gesehen im Frühjahr.
Ja, was mir so ein bisschen aufgefallen war, waren oftmals auch unterschiedliche Feldaufgänge, dass wir schon zum Teil Pflanzen auch im Bestand hatten, die kamen schon raus, manche hatten noch gar nicht geguckt. War das bei euch in der Region ähnlich oder hat sich das hinten raus dann auch verwachsen?
Im Grunde verwächst sich ja nichts, bin ich der Meinung. Natürlich macht die kleine Pflanze irgendwann auch Blätter, aber wenn du dir mal die Wurzeln rausziehst, die Differenz wirst du halt immer haben. Ich denke, Stefan, das siehst du ähnlich.
Es ist so, die normal durchgestarteten Bestände sind auch nachher häufig in Betracht die besseren. Man sagt ja so, diese 10, 12 mm Wurzelhalsdurchmesser, die geben 100% Ertrag vor. Das haben nicht alle optimal gehabt, ja. Aber dann kommt es ja auch darauf an, was im Frühjahr weiter passiert. Und da kommen wir ja dann gleich noch drauf.
Gute Überleitung. Wir hatten ein verhältnismäßig nass-kaltes Frühjahr, wovon ich berichten kann. Nichtsdestotrotz hatten wir schon zeitig Schädlingsbefall. Wie war es da bei euch? Welche Schädlinge kamen zuerst eingeflogen? Wann war das vielleicht auch? Und wie hat da die Praxis drauf reagiert? Stefan, gerne von dir auch.
Ja, also die Zuflüge waren um den 16. 20. Februar und da kam der große Kohltriebrüssler und gefleckte Kohltriebrüssler. Aber man muss sagen, wir haben nicht in allen Bereichen die Schadschwellen erreicht. Häufig waren es nur die warmen, geschützten Ecken, wo man sicher in den Gelbschalen ausreichend Käfer gefunden hat. Die Landwirtschaft war sehr verunsichert. Es wurde viel darüber nachgedacht, machen wir überhaupt was? Es wurde dann anschließend nach diesem Zuflug wieder sehr kalt. Also wir haben hier eine Behandlungsquote gehabt von vielleicht 30-40% der Betriebe, die wirklich behandelt haben. Viele haben auch fast gar keine Käfer gefangen. Somit ja, ist dieser ganze Bereich Behandlung und dann teilweise auch zu spät hatte stattgefunden. Man ist da nicht im Februar gefahren, man ist dann irgendwann im März gefahren und das hat dann alles gar nichts mehr mit der eigentlichen Rüsslerbehandlung zu tun gehabt.
Ja, wir hören es schon, gar nicht gefahren oder auch spät gefahren. Nur wissen wir aus Erfahrung, dass der Landwirt gerne auch diese Überfahrten schon nutzt, um auch mit Mikronährstoffen in die Pflanze zu kommen. Wurde das dann separat gemacht oder, Eckhard, vielleicht mal aus deiner Erfahrung, sind Nährstoffe dann auch weggelassen worden, auch aufgrund der kühlen Temperaturen, die danach kamen? Was wurde da draußen gemacht?
Ja, man kann am Ende sagen, uns fehlt eine Überfahrt. Also Raps wird meines Erachtens in der Landwirtschaft so betrachtet, Insektizid muss, Fungizid kann und Nährstoffe nehmen wir mit, weil wir eh durchfahren. Und darin sehe ich halt auch eine Riesengefahr. Wir haben Rapse, die ja nicht optimal aus dem Winter gekommen sind. Klar, sie haben über dieses Dauerwachsen des englischen Winters irgendwie ihre Biomasse gemacht, aber doch oft mit einer schwachen Wurzel. Und die schwache Wurzel muss irgendwann dann eine relativ große Pflanze ernähren. Und du sprachst vom nasskalten Frühjahr. Vielleicht liegt das jetzt schon am fast Generationsunterschied. Also das ist war ja mal früher ein normales Frühjahr, wenn das halt nicht gleich im März 25 Grad hat. Aber wir merken halt, wenn das nicht schnell warm wird, bleibt der Boden lange kalt und es kommt kein Bor. Zum Beispiel, ne? Also Bor muss auch dann irgendwo, ja, wird über einen Massenfluss mit aufgenommen. Und wenn du kein Wurzelwachstum hast, hast keine Boraufnahme. Und aus diesem Nichtfahren heraus resultiert am Ende auch ein Mikronährstoffmangel, wo Bor jetzt ein Element ist als Vertreter im Raps, weil es für alle das klarste Element ist. Es geht auch um andere sicherlich. Aber wir haben Situationen gehabt, wo Betriebe dann vor der Blüte auf einmal anrufen und sagen, oh, müssen wir jetzt eigentlich noch Bor spritzen? Das haben wir nicht gemacht. Ja, und dann schneidest du manchmal einen Raps auf und in der Mitte ist er braun. Hohlherzigkeit, ne? So, ich sage ja, natürlich nimmst du jetzt noch was mit, aber der Schaden ist ja schon gesetzt. Das muss, was wir bei den Insektiziden sehen, das sehen wir aber auch bei den Nährstoffen. Wir müssen uns nicht rechts oder links entscheiden. Es muss beides geliefert werden. Und dann muss ich situativ entscheiden, kommt das Insektizid zum Nährstoff, aber der Nährstoff muss gefahren werden. Und das macht es natürlich einfacher, wenn du sagst, wir haben am 10. März 20 Grad Celsius, wir haben 3 Tage Rüsslerzuflug gehabt und die Leute können fahren. So, dann ist die Welt in Ordnung, dann machen sie das von alleine mit. Diese Differenzierung, die Stefan schon berichtet hat, das war mehr oder weniger, ja, ich will nicht sagen, also fast katastrophal. Ich kenne Gegenden an der Weser, wo die am 15.02. so einen massiven Zuflug hatten und wo der Raps über 50% mit Rüsslern besetzt war, dass da hinterher 5 bis 10 Doppelzentner fehlen. Das werden wir jetzt sehen oder wir erleben es vielleicht auch gerade schon, wenn wir denn über die Zukunft sprechen.
Ja, du sprichst schon von Mikronährstoffen, zum Beispiel auch dem Bor. Um vielleicht mal so einen Plan aufzubauen, wann würdest du denn mit Mikronährstoffen in den Raps reinfahren? Fängt das für dich auch schon im Herbst an? Vielleicht auch eine Borgabe auch bereits im Herbst? Oder ist es für dich wirklich ein Frühjahrsthema mit der ersten Insektizidspritzung im Februar, März?
Ich würde zwingend in den Herbst reingehen. Also ich versuche schon hohe Mengen im Herbst zu platzieren. Also weil der trockene Herbst, den wir jetzt im Vergangenen hatten, macht ja nichts anderes als das Frühjahr ohne Wurzelwachstum. Wenn ich kein Wasser habe, dann ist ja ein Teil zumindest der wasserbeweglichen Nährstoffe, Elemente, steht nicht zur Verfügung. Und dann muss ich das übers Blatt unterstützen. Und wenn ich dann noch sehe, ich sage mal, Bor ist halt als Beispiel wiederum, aber nicht der Produktionsfaktor. Da ist es mir doch lieber, dass die Betriebe im Herbst schon 300-400 Gramm mitnehmen und ich kann im Frühjahr da einigermaßen locker rangehen, als wenn die anrufen und sagen, nur wir haben im Herbst nichts gemacht und jetzt haben wir den ganzen März auch schon wieder nichts gemacht. Und dann ist der Schaden, der Bohrmangel ist denn gesetzt. Insbesondere, wenn ich Standorte habe, die noch von Natur aus einen hohen pH-Wert haben. So, dann ist das Zeug festgelegt und dann hast du nur die Option, über die Spritze was mitzunehmen. Und das muss dann ab der ersten Applikation Ende September erfolgen. Wenn ich das erste Mal über Insektizid und Wachstumsregler nachdenke, gehören die Mikroelemente damit bei.
Je größer der Raps im Herbst, je mehr Bor gehört auch in die Pflanzen rein. Wir haben in einigen Jahren ja richtig fette, große Bestände schon gehabt und da müssen die Mengen auch hochgezogen werden. Bereits im Herbst, da sind wir schnell bei 1,5 Litern, 150er Bohr und so geht das im Frühjahr auch weiter. Und dieses Jahr war es tatsächlich so, wie Eckart sagte eben noch, wir haben die Anrufe gehabt, dass das halt teilweise erst kurz vor der Blüte stattgefunden hat und das hat komplett als Unterstützung gefehlt und dann in der Blüte nachher hinten bringt das auch nichts mehr, zumindest nicht mehr in den hohen Mengen. Das muss vorher stattfinden.
Ich glaube, das können wir auch schon direkt für diese Aussaat in diesem Jahr mitnehmen, dass die Landwirte wirklich schon, ich sag mal, ab der Aussaat wissen, weil sie im Herbst an ihre Bestände herantreten und dort natürlich auch eingreifen können. Wir sind ja jetzt aktuell an dem Stand, dass vielerorts bereits im Raps gestartet wurde. Auf den schwächeren Böden hier bei uns in Ostdeutschland ist der Raps zum Teil auch schon abgeerntet. Kurzes Zwischenfazit, wie ist bei euch der Stand Richtung Ostwestfalen, Richtung Hannover hoch? Seid ihr im Raps schon drinne? Sind die ersten Schläge bereits gedroschen oder wie schaut es bei euch aus?
Ja, hier bei uns sind es so rund 30-35% der Bestände gedroschen. Einige Betriebe sind noch gar nicht durchgestartet. Die Erträge liegen so bei 2 bis 3,5 Tonnen. Es gibt so ein paar, die einen Ticken besser sind, aber die Enttäuschungen sind insgesamt sehr groß. Wir sind aus dem letzten Jahr 1 Tonne mehr gewohnt. Viele Bestände sind auch sehr krank. So sieht es aktuell aus. Und die anderen weiteren Probleme haben wir eben schon diskutiert, die wir jetzt erst mal versuchen einzuordnen in die nächste Zeit. Ja, und die Hitze, vermute ich mal Anfang Juni, hat wahrscheinlich auch zum größten Teil zu diesem Rückgang der Erträge beigetragen. Anfang Juni hatten wir halt Temperaturen von 35 Grad über eine Woche und das hat dem Raps sehr, sehr zugesetzt.
Ja, Ecker, wie ist bei euch der aktuelle Stand?
Okay, jetzt muss man gucken, ne? So ein bisschen nördlich der A2, was für mich denn, sag ich mal, die leichteren Standorte sind. Die sind auch einige Betriebe durch mit der Ernte. So, aber wenn ich jetzt hier so die Ackerbauregion sehe, also so, wo auch halt viel Weizenrübe noch steht in dem Bereich und ins Hügelland hinein, würde ich so sagen, liegen wir bei 20%. Wir haben aber mittlerweile eine Einschätzung und fehlt halt 1 Tonne. Ne? Das Nervenkostüm ist da sehr strapaziert und angespannt zurzeit. Also ertragsmäßig kriegen wir gerade keinen Rückenwind. Und wir haben uns ja über diesen warmen Herbst gefreut, dass aus Rapsen, die eigentlich keine waren, noch welche geworden sind. Und ich glaube, dass jetzt der warme Herbst uns das Genick bricht.
Da kann ich ja vielleicht mal gleich reingrätschen. Stefan sprach schon davon, dass Temperaturen, ich sag mal diese 35 Grad uns natürlich, klar, Wassermangel auch ein Thema waren. Gab es denn nicht auch Krankheiten, die uns quasi durch diesen milden Herbst, durch dieses Frühjahr begleitet haben? Ich denke tatsächlich, zumindest die Flächen, die ich bonitieren konnte mit, da war ein Verticilliumdruck, den habe ich so persönlich auch noch nicht erlebt. Vielleicht auch wieder der Generation geschuldet.
Ja, man kann jetzt sagen, Verticillium haben wir immer schon mal gehabt und das war auch in den letzten Jahren immer mal wieder ein Thema. Nur dieses Jahr fällt das, also da kommen noch andere Faktoren mit dazu. Verticillium ist ein großes Problem, was natürlich auch dann ausgelöst wurde durch diese höheren, wärmeren Temperaturen im Herbst. Es sind einzelne Flächen, die dann wirklich mit 1,5 Tonnen Minderertrag nochmal zusätzlich, also dann noch unter 3 Tonnen kommen. Ja, und letztendlich sucht man natürlich jetzt auch Lösungen dafür die nächsten Wochen. Und da wird halt über Sorten diskutiert, über Aussaatthemen diskutiert. Und da können wir sicherlich jetzt schon ein Stückchen weiterhelfen.
Ja, wir sind zwar, ihr sagtet schon, in der Ernte noch nicht ganz durch, aber ihr sprecht schon Sorten an. Welche Sorten haben euch denn im Generellen dieses Jahr ganz gut gefallen, auch in der Bestandesführung und vielleicht auch jetzt von den ersten Druschergebnissen schon? Eckart, fang da gerne mal an, was dich wirklich begeistert hat, was dich überzeugt hat dieses Jahr.
Wir haben hier das, was du schon angesprochen hast, Friedrich, eine recht intensive Belastung, Verticillium. Ich glaube, 17 hatten wir ähnlich starke Situationen, 21 war es auch da, aber nicht so intensiv. Und wir haben einen Versuchsstandort, der auch unter einer extremen Belastung an Verticillium leidet, weil es halt ein Standort ist, wo seit 2 Generationen Raps angebaut wird. Gerade noch auf etwas milderem Land, wo das anscheinend noch eher zum Tragen kommt. Und da muss ich sagen, haben wir ein paar Sorten gesehen, die einen extrem guten Eindruck machen. Eine davon ist LG Auckland. Und ich habe jetzt erste Druschergebnisse. Und das bestätigt sich auch. Also wir werden dies Jahr im Ernteergebnis einen Zusammenhang zwischen Stängelgesundheit und Erträgen erkennen können. Aber in der Summe werden wir ein niedriges Niveau haben. Also auch eine Sorte, die auf Verticillium etwas stabiler ist, wird nicht das Ergebnis des letzten Jahres wiederholen können. Weil es gibt ja keine Toleranz. Es gibt vielleicht eine etwas gesündere, es gibt eine etwas schwächere, aber es gibt halt nicht so diese knallharte Toleranz, wo du sagst, die kriegen das gar nicht.
Stefan, wie war es bei dir? Welche Sorten hast du begleiten können? Von welcher wurdest du, ich sag mal, auch aus den Versuchsergebnissen jetzt wirklich überzeugt?
Ja, hier ist es in erster Linie, wir haben ja eine robustere Sorte bereits seit 3-4 Jahren hier im Einsatz, den Kadran. Der Kadran hat da auch weniger Probleme mit. Wir haben auch an unseren Erfassungsstellen, sprich mal mit Kollegen und sagen, die Landwirte kommen ja an, ja, der Kadran ist gut gelaufen. Dann stellt sich ja heraus, also da gibt es auch eine bessere Toleranz bei Verticillium Foma auch. Also die Resistenzausstattung oder die Ausstattung ist bei Cadran nach wie vor sehr gut. Und deshalb wäre das auch weiterhin noch eine Empfehlung, eine relativ robuste Sorte auch mit als ältere Sorte mit anzubauen weiterhin.
Ja, nun haben wir dieses Jahr auch durch diese nassen Bedingungen, wir hatten zum Teil auch Starkregenereignisse, haben sogar im Raps dieses Jahr irgendwo auch schon mal sowas wie Lagerbestände gesehen. Das sind für mich natürlich auch als Ackerbauer oder auch als Handelsunternehmen natürlich Ausnahmebedingungen. Aber vielleicht da auch mal eine Rückmeldung von euch. Gibt es denn Sorten, die auf diese, ich sag mal, Stressreaktion, auf diesen feuchten Sommer, auf diese Niederschläge besser klarkommen, die stabiler noch dastehen, wo wir auch über so ein Thema wie Schotenfestigkeit, was wir die letzten ein, zwei Jahre eigentlich gar nicht als Interesse hatten, ist das dieses Jahr wieder aufgeploppt als neues Thema bei euch?
Sind Teilbereiche, muss man sagen. Ich kann nicht über ganz Deutschland sagen oder Norddeutschland, dass du jetzt eine spezielle Schotenfestigkeit nötig hast. Es kann sein, dass das jetzt aber noch zum Tragen kommt. Also, dass wir jetzt erst in die Situation laufen, weil als wir hier die Ernte mit Raps begonnen haben, und ich denke, Stefan, bei euch auch, da waren wir so knapp an der Reife. Man konnte Raps dreschen, aber noch nicht alle Schläge. Und jetzt haben wir einen Niederschlag. Da wird die Frage sein, wann kommen wir da ran? Zieht sich das jetzt noch eine Woche weiterhin? Dann wirst du die genetischen Unterschiede erkennen können. Dann wird im Bereich der Schotenfestigkeit eine Limagren oder auch eine Dekalb mit der festeren Schote zu erkennen sein. Das ist aber ein Merkmal von vielen.
Gut, man muss dazu sagen, wir haben hier in den letzten 10 Tagen häufiger stark Wind- und auch stark Regenereignisse gehabt. Dafür ist die Schotenplatzfestigkeit eine gute Sache. Wir haben aber auch Hagelereignisse gehabt. Also da nützt dann die ganze Schotenplatzfestigkeit gar nichts mehr. Wir haben hier teilweise totale Ausfälle gehabt. Also hier ist es wichtig, was Eckart eben schon sagte, dass es eher, wenn sich die Ernte länger hinzieht, wahrscheinlich von der Tendenz ja auch eher so die späteren Sorten, die eine Schotenplatzfestigkeit auch noch eher brauchen. Eine früh- und mittelabreifende Sorte wird schneller ins Auge genommen vom Landwirt, wird dann gedroschen und da ist das Risiko nicht mehr ganz so groß. Also wir können nicht generell sagen, dass man nur schotenplatzfeste Sorten anbauen soll.
Jetzt habt ihr schon mal 2 Sorten mit dem LG Auckland und dem Cadran genannt. Gibt es da noch eine 3. oder 4. Sorte, um dem Landwirt da vielleicht 1, 2 Sachen noch mit an die Hand zu geben, die ihr auch diesem Jahr sehr gut empfehlen könnt?
Ich glaube auch, dass der Archivar einfach ein Augenmerk sein wird, weil da halt das für den Landwirt so ist, das ist eine der stärksten Neuzulassungen des Jahres 2023, also im Ölertrag einen neuen, im Ölgehalt einen neuen, im Ertrag. So, und auch aus diesen ersten Versuchen, die wir seit ein paar Stunden gesehen haben, kann ich sagen, ja, das funktioniert auch. Ne? Also das sieht auch ordentlich aus. Und von daher glaube ich, dass da einfach, da gehen nicht gleich alle rauf, aber für Neueinsteiger wird der sicherlich auch eine gute Fläche abkriegen.
Ich habe in der Vorbereitung zu unserem heutigen Podcast auch nochmal angehört, was wir im letzten Jahr 2022 auch zum Raps und zur Aussaat geschildert hatten. Ich glaube, für alle Zuhörer, die den Podcast von damals noch nicht kennen, hört gerne rein. Da gibt es auch noch ein paar ackerbauliche Thematiken, auch hin zur Einzelkornablage und auch dem Einsatz von Pflanzenschutz auch im Herbst schon. Was ich aber heute nochmal mitnehmen wollen würde, wäre eure Empfehlung zur Beizausstattung. Wir haben damals auch über Versuchsergebnisse, Eckart, du hattest berichtet, über einzelne Schläge, die zum Beispiel über eine Lumiposa-Beize einfach deutlich besser entwickelt waren. Hat sich das dann auch in diesem Jahr fortgesetzt? Kannst du das wieder bestätigen oder geht man jetzt doch wieder eher weg von einer Lumiposa?
Ich bleib dabei nie wieder ohne Lumiposa. Also es ist einfach so, wenn wir über Förderung im Herbst sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass der Rapsentucken schneller wachsen soll, dann gehört für mich Lumiposa mit dabei. Ich sehe es in der Wüchsigkeit so, dass wir für unsere Region das Beste für einen Raps tun können, indem wir sagen, wir beizen den mit Lumiposa, weil er irgendwie anscheinend ganz kleinen Moment schneller ist. Das hat keine Erdflurwirkung, aber wenn er anbeißt, ist der Raps schon ein bisschen größer und wüchsiger. Ne? Also ist meine Meinung, bestätigt sich einfach aus dem vergangenen Jahr. Den Mehrwert, den wir da natürlich bezahlen müssen bei der Beize, den kriegen wir zurück. Und so ist die Meinung von 2022 beständig. Da wollen wir uns nicht wandeln.
Ich sehe das genauso. Man kann grundsätzlich sagen, das günstigste Saatgut ist nicht immer das Beste. Und wir haben auch viele Profi-Rapsanbauer, die sagen ganz klipp und klar, das, was wir bekommen können an Schutz, das nehmen wir. Weil der Raps ist einfach eine empfindliche Kultur im Staat und da müssen wir alles dran tun. Also von daher ganz klare Empfehlung auch zur Lumiposa-Beize.
Ich bin sehr glücklich, dass wir heute wieder einen Podcast hatten, ein bisschen anders zur letzten Woche, wo wir nur, ich sag mal, markttechnisch in die Glaskugel gucken konnten. Heute gab es doch wirklich viele Empfehlungen, die wir unseren Zuhörern hier auch mitgeben können. Daher würde ich sagen, wenn ihr noch weitere Fragen habt, wendet euch gerne an die Außendienstmitarbeiter von eurer Agravis vor Ort. Ich glaube, Eckart Seemann und Stefan Bobbert sind da auch gute Ansprechpartner, wenn man dort auch mal ein kleines Sparring zum Raps-Anbau haben möchte. Naja, ziert euch nicht, schreibt uns gerne eine E-Mail. Wir verbinden euch dann mit den richtigen Personen. Und mir bleibt daher erstmal nur ein Danke zu sagen an euch beide für wirklich gute Empfehlungen, für einen guten Input. Und wünsche euch jetzt natürlich auch erstmal noch weiterhin eine sehr gute Ernte und hoffe mal, dass wir uns beim nächsten Mal gleich wiedersehen.
Wir hoffen, dir hat der Podcast gefallen. Bei Fragen, Themenwünschen und Feedback schick gerne eine E-Mail an podcast@agravis.de.